Edom, Moab und Ammon, das sind drei Völker, die damals nicht selbstständig waren, sondern die waren alle unter ägyptischer Regierung. Das heißt, die Ägypter haben die beherrscht. Und sie lagen nicht direkt auf dem Weg, den Antiochus nahm, um nach Ägypten zu kommen. Sie lagen ein bisschen abseits. Und er wollte aber jetzt nach Ägypten anstürmen. Auf diese Weise haben die Glück gehabt, die Edomiter und die Ammoniter und die Moabiter haben Glück gehabt, weil sie nicht direkt auf dem direkten Weg lagen, hat er sie in Ruhe gelassen. Also sie entkamen. Sonst hätte sie alle auch niedergeschlagen. Das Heer von Antiochus wäre dort durchgekommen und hätte alles eingenommen. Aber eben, weil sie nicht direkt in der Linie seines Weges liegen, entkommen sie seiner Hand. Edom, Moab und die Vornehmsten der Söhne Ammons, die Fürsten der Söhne Ammons, sie entkommen. Vers 42, und er, Antiochus, streckt seine Hand aus nach den Ländern, das sind die übrigen Länder, die auch unter der ägyptischen Herrschaft standen dort. Das heißt, jetzt kommt er noch zu einem letzten Schlag gegen Ägypten. Die übrigen kleinen Teile, und die alle unter ägyptischer Hoheit standen. Und er unterwirft sie, oder er streckt seine Hand nach ihnen aus. Er will sie unterwerfen, heißt das. Vers 42 am Ende, auch das Land Ägypten entkommt nicht. Das heißt, es gibt jetzt wirklich einen Schlag gegen Ägypten. Die Römer sind nicht mehr da. Aus irgendeinem Grund ist die römische Flotte nicht da zu diesem Zeitpunkt. So konnte er also doch noch einmal gegen die Ägypter anrennen. Vers 43, und er, immer noch Antiochus, er herrscht über Schätze an Gold und Silber und über alle Kostbarkeiten Ägyptens. Jetzt nimmt er sich das Geld, wo er nur kann. Er braucht ja Geld, er brauchte viel Geld. Er nimmt sich alle Kostbarkeiten, was er nur haben kann, nimmt er sich mit. Vers 43 Mitte, und die Leviten und Kuschiten sind in seinem Gefolge. Also die Libyer nordwestlich, die gehörten auch zur ägyptischen und ägyptische Oberhoheit. Und die Äthiopier im Süden von Ägypten, die gehörten auch unter ägyptische Oberhoheit. Alle die werden dem Herrschaftsgebiet angeschlossen. Und so wird also jetzt Ägypten in Besitz genommen von Antiochus. Er reißt jene Länder an sich. Vers 44, aber jetzt, da erschrecken ihn Gerüchte von Osten und Norden. Jetzt muss er seinen Kriegszug, seinen Siegeszug in Ägypten doch wieder abbrechen und wieder schnell umkehren. Warum? Nun, es heißt hier, Gerüchte von Osten und von Norden her erschrecken ihn und er zieht in großer Grimmglut aus, um viele zu vernichten und an ihnen den Bann zu vollstrecken. Also während er jetzt beabsichtigt, Ägypten ganz niederzuschlagen und dann auf dem Rückweg noch einmal Judäa den letzten Schlag zu geben, die Israeliten ganz zu vernichten, bekommt er die Nachricht, dass die Parther im Osten und die Armenier im Norden gegen ihn rebellierten, gegen seine Herrschaft, und ihm die Steuerzahlungen verweigerten. Jetzt muss er, das berichtet Tacitus und Appias und 1. Makkabäer 3, Vers 37. Also gerade drei verschiedene Berichte haben wir, dass diese Gerüchte also kamen und dass er jetzt umkehren musste. Was er jetzt macht, ist, er teilt das Heer in zwei Teile. Er gibt seinem wichtigsten Feldherrn, Lucius, glaube ich, heißt er, er gibt es seinem Lysias. Lysias, dem Feldherrn, gibt es das halbe Heer, 47.000 Soldaten und so viele Elefanten. Und jedenfalls eine große Zahl gibt er jetzt dem Feldherrn und sagt, du bleibst hier in Palästina und kämpfst gegen die Makkabäer, während ich mit der anderen Hälfte des Heeres in den Osten ziehe, ins Perserland, also gegen die Parther und gegen die aufständischen Armenier im Norden. Und er braucht sowieso Geld und er ist in Geldnot, zieht jetzt mit seinem Heer also in den Osten und dann erfährt er von jenem Tempel in Elymais, wo es ganz viel Geld gibt, und er denkt sich, das Erste, das, was ich mir jetzt hole, ist Geld, und er will diesem Tempel in Elymais, den will er jetzt ausrauben. Das steht in Makkabäer 6, ich lese Ihnen vor, Makkabäer 6, Vers 1 bis 8. Als Antiochus nun vernahm, dass Elimais in Persien eine durch ihren Reichtum, durch Silber und Gold berühmte Stadt sei und dass sich dort ein überaus reicher Tempel mit goldenen Rüstungen und Panzern und anderen Waffen befinde, die der mazedonische König Alexander, der Sohn Philipps, der erste König von Griechenland, dort niedergelegt habe, zog er hin und suchte die Stadt zu erobern und zu plündern, aber es gelang ihm nicht, weil die Sache den Stadtbewohnern kund geworden war. Sie traten ihm also mit den Waffen in ihrer Hand entgegen und er musste die Flucht ergreifen und zu seinem großen Leidwesen von dort wieder abziehen, um nach Babylon zurückzukehren. Da kam ein Bote zu ihm nach Persien mit der Meldung, dass seine Heere, die er ins jüdische Land geschickt hatte, in die Flucht geschlagen seien durch Judas Makkabäus. Und die Juden seien durch die Waffen und den Kriegsbedarf und die reiche Beute, die sie den besiegten Heeren abgenommen hätten, stark geworden. Hätten auch den verwüstenden Gräuel, den der König auf dem Altar in Jerusalem aufgestellt habe, wieder entfernt und das Heiligtum wie früher mit hohen Mauern umgeben und ebenso auch seine Stadt Bethsura. Und als der König diesen Bericht vernahm, erschrak er sehr und wurde tief erschüttert. Er musste sich zu Bett legen und verfiel vor Kummer in eine Krankheit, weil die Dinge nicht nach seinem Wunsch verlaufen waren. Und in Vers 16 heißt es, hierauf starb der König Antiochus. Von Gott auf die Seite gestellt und er liegt seiner Krankheit. Nun, wir lesen nochmal im Text bei uns in Daniel, Vers 45 geht dieser Engel jetzt zurück zu diesem Bericht über das Ende des Antiochus, Vers 45, und sein Palastgezelt schlägt er auf zwischen dem Meer und dem Berg der heiligen Zierde. Das war genau das. Er zog hinauf, er gab die Hälfte seines Heeres in die Hand seines Feldherrn Lysias. Das Ganze, dort hat man gelagert, das Palastgezelt des Königs wurde aufgeschlagen. Er selber zieht in den Osten, um noch schnell das Geld einzutreiben und die anderen Sachen zu erledigen. Aber seine Hauptmacht ist immer noch in Israel, mitten zwischen dem Mittelmeer und dem Berg der heiligen Zierde, den Zionsberg. Dort sind die Heere, um zu dem letzten großen Schlag gegen Jerusalem auszuholen und es zu vernichten. Und er kommt zu seinem Ende. Wo steht nicht? Er, Antiochus selbst, während sein Palastgezelt in Israel lagert, kommt er, Antiochus, zu seinem Ende in Persien. Und es ist keiner da, der ihm helfe. Das heißt, der Engel betont hier in dieser Weissagung, während auf der einen Seite alles vorbereitet wird für den letzten Schlag gegen das Gottesvolk und er schon ausholt, alles zu vernichten, wird er noch einmal abgelenkt und will dann auch was schnell erledigen und genau da erledigt Gott ihn. Er kommt zu seinem Ende und es ist keiner da, der ihm helfe. Es handelt sich hier um eine Weissagung des Engels und wir sollen beachten, es ist nicht ein historischer Bericht, sondern es ist eine Prophetie in die Zukunft. Das heißt, in der Prophetie wird nicht jedes Detail gesagt, aber das Wichtige wird gesagt. Einerseits das Heer lagert hier, andererseits kommt er dort zu seinem Ende. Das heißt, hier wird ganz deutlich noch einmal gezeigt, wie Gott vorgeht, um einerseits sein Volk zu beschützen und andererseits den Feind zu erlegen. Und übrigens, auch Hieronymus und Porphyrius schreiben in ihren Auslegungen, sind alte Berichte von Hieronymus aus dem 4. Jahrhundert und Porphyrius schreiben, dass sich Vers 40 bis 43 auf den letzten Krieg des Antiochus gegen Ende seines Lebens beziehen. Also es ist genau so, wie der Text es auch selber hergibt. Wir müssen also nicht denken, dieser Text würde, da ginge es um etwas anderes. Ja, hier geht es wieder um Antiochus und um das Ende des Antiochus. Nun, wir sind ganz gespannt, was ist dann mit Kapitel 12? Nun, wir wollen zuerst ein Lied singen Dann schauen wir uns noch Kapitel 12 an.